Ja, Tag auch. Mensch, ich ärgere mich irgendwie immer noch, ne? Gestern hat der HSV begonnen, damit sich auf die neue Saison vorzubereiten. Als erster Bundesligist, wie wir alle wissen, von allen 18 Teams. Aber ich meine, wir haben ja auch gesehen in der letzten Saison, ja, gerade im Bereich Fitness, Körperlichkeit und so, da hat es uns auch echt gefehlt. Und ich finde es total super, dass Slomka mit seinen Trainerkollegen das jetzt so seriös und gut angeht und aktiv, ja. Dann wurde eine neue Gesellschaftsform gewählt. Hey, Revolution, würde ich fast sagen. Ja, also wir haben wirklich einen riesen Bock in die Erde gerammt und haben gesagt, der HSV muss sich neu aufstellen als AG. Und das Ganze kommt jetzt auch. Startet in 14 Tagen am 1.7. mit Dietmar Beiersdorfer, den viele von uns ja auch ja, als sehr positiv bewerten. Und der wird sich in den nächsten Tagen auch sagen, mit wem er zusammenarbeiten möchte, ja, und welche Spieler vielleicht kommen und was gehen kann und welche Spieler vielleicht auch gehen müssen, natürlich. Und hey, das ist doch eine ganz großartige, spannende Situation, in der der HSV sich befindet. Endlich nicht mehr in dem Hamsterrad der letzten Jahre. Ja, aber man kommt sich so vor, als ob man genau in diesem gleichen Hamsterrad ist wie in den letzten Jahren. Weil in der Zeitung und im Internet wird immer nur über Chaos gesprochen und über scheiß Interviews und doofe Aussagen. Und ja, und dann wird immer allen Beteiligten das Mikrofon hingehalten. Was sagen Sie denn jetzt dazu? Was sagen Sie denn jetzt dazu? Und ja, das ist irgendwie ja ganz schlimm. Und das nimmt einem so ein bisschen die Freude und die Lust. Aber ich möchte dennoch euch allen zurufen, wenn wir in 4, 5 Jahren zurückblicken auf diese Zeit, ey Mann, dann ist das vom 25. Mai bis zum 1.7., dann sind das 7, 8 Wochen Übergangsphase. Und in diesen Wochen befinden wir uns jetzt gerade. Und die werden für die Zukunft des HSV keine Rolle spielen. Das ist völlig zu vernachlässigen. Ja, die Personen, die jetzt noch im Amt sind, die gehen ihrer Arbeit noch seriös und professionell bis zum 1.7. nach. Danach wird übernommen und dann beginnt ein neues Zeitalter. Und ich denke, bis dahin sollten wir alle so ein bisschen auch den Ball flach halten und uns eher im Gegenteil so ein bisschen freuen, dass es jetzt mit dem HSV vorangehen wird und zwar nicht deutlich besser als in den letzten Jahren, sondern etwas besser als in den letzten Jahren. Und dann werden wir Schritt für Schritt den HSV wieder neu aufbauen. Ich lasse mir da meinen Optimismus noch überhaupt nicht nehmen. Aber ich gebe zu, natürlich ärgere ich mich auch über so ein paar aktuelle Themen, über die ich ja auch gestern mit meinem Gast Marc gesprochen habe. Und ich möchte jetzt 24 Stunden später nochmal zu dem einen oder anderen Punkt meine Gedanken kurz kundtun. Also Interview Kühne im Hamburger Abendblatt. Unterm Strich bleibt immer, egal was ich jetzt gleich sagen werde, hätte es dieses Interview nicht gegeben, wäre es deutlich besser gewesen. Und warum ein Herr Kühne mit seiner Lebensleistung und mit seiner Lebenserfahrung so ein Interview noch gibt, obwohl ja einer seiner engsten Vertrauten ab 1.7. die Verantwortung beim HSV übernimmt und die Zeichen wirklich, ja, die Ampel steht auf grün, warum man sich dann so ein Eigentor schießt und dann selber auch noch sagt, ja, die Störfeuer in den letzten Jahren waren eine Katastrophe für den HSV und selber zündelst du mit diesem Interview natürlich so ein weiteres Feuer an. Also ich gebe zu, das werde ich auch nicht verstehen. Inhaltlich kann ich bei relativ vielen Dingen mitgehen, würde auch als Ausnahme Mirko Slomka sehen. Klar sprechen seine Punkte nicht für den HSV, aber es sprechen zwei, drei Dinge für ihn. Das erste, sage ich mal ganz aus der Vergangenheit, wir hatten wirklich schon richtig gute Trainer beim HSV und keiner hat es gerissen. Also unser Problem in den letzten 10 Jahren war niemals der Trainer, würde ich sagen. Also aus dieser Vergangenheit sollten wir lernen. Mirko Slomka ist kein Trainer mit Weltformat, ja, hat auch noch keine Champions League oder ähnliches gewonnen. Aber wir sind der HSV, wir sollten noch ein bisschen mehr Demut haben und Mirko Slomka ist ein sehr guter deutscher Trainer. Und was absolut für ihn spricht, das ist ein integrer, intelligenter, toller Trainer. Ja, also der, sage ich mal, weiß auch, das Herz der Fans zu erobern. Dem traut man auch zu, dass er dieses Profigeschäft in- und auswendig kennt, und der ist sehr positiv und sehr fokussiert auf seine Arbeit. Und ich finde, ich persönlich fand das schon, bevor er beim HSV überhaupt angeheuert hat, ich fand seine Arbeit auf Schalke und in Hannover auch richtig gut. Und noch einmal, der HSV sollte tunlichst vermeiden, sich jetzt mit Dortmund, Bayern oder wem auch immer zu vergleichen, sondern eher mit Mannschaften, wo wir sagen, wir wollen uns Schritt für Schritt wieder rankämpfen. Und da ist wirklich Mirko Slomka einer, der auch heiß ist, der selber auch mal was erreichen will. Und ich finde es nicht nur ein guter Typ, sondern ich finde auch die Mannschaften, die er trainiert hat, haben oftmals einen erfrischenden Fußball gespielt. Und deswegen hoffe ich, dass er bleibt. Ansonsten waren die Aussagen von Herrn Kühne oftmals die, die man auch unterstreichen kann. Und letztendlich hat er ja auch deutlich gemacht bei diesem Interview, dass da mehr der Fan spricht als der Investor. Und insofern sollte man dann vielleicht auch viele Aussagen in diesem Fanbereich einfach mal belassen. Ich habe es am Anfang gesagt, und ich sage es jetzt auch noch mal zum Ende, dieses Thema Kühne-Interview. Viel besser wäre es gewesen, er hätte es nicht gemacht. Das war einfach doof. Es war doof für ihn und es ist doof für den HSV und es ist auch doof für HSV Plus und auch doof für den Start der neuen Gesellschaft. Aber das ist jetzt nun mal so. Und ja, was willst du da machen? Na, abhaken, würde ich sagen, und vielleicht gar nicht mehr so ewig lange darüber diskutieren. Dann haben wir das Thema Hakan Çalhanoğlu. Da habe ich mich ja gestern bei meinem Podcast schon relativ groß aufgeregt und tue das auch weiter, wobei ich jetzt mit Abstand von 24 Stunden das minimal relativieren möchte. Denn, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Nuance bei diesem Thema. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass der wirklich tierisch psychischen Druck gerade hat und es ihm wirklich, wirklich schlecht geht. Sonst, glaube ich, würde eine Psychologin auch nicht 4 Wochen jemand da erstmal aus dem Verkehr ziehen. Also ich glaube schon, dass Hakan nicht simuliert und ich glaube schon, dass er erschöpft ist und diese Symptome hat. Und das sollten wir jedem zubilligen und das auch nicht ins Lächerliche ziehen und auch nicht darüber herfallen. Ich will jetzt nicht groß hier kommen mit Trauergeschichten und mit Robert Enke und, aber ich denke, die Fußballfans sind gut beraten, da auch mal in der Rhetorik deutlich mal runterzufahren und sagen, okay, wenn jemand Neutrales das so bewertet, dann ist das schon mal nicht toll. Und ich muss sagen, ich finde es super, wie Mirko Slomka reagiert hat und wie er gesagt hat, dass der Verein jede Hilfestellung geben soll. Also insofern, diese Nuance war mir jetzt sehr wichtig, nochmal zu sagen. Insofern möchte ich da gar nicht zu viel heißes Wasser vergießen. Aber, und das war ja meine Kritik gestern und die ist auch heute so, die sage ich jetzt mal aus meiner Lebenserfahrung als Arbeitgeber, was mich so wahnsinnig enttäuscht und traurig macht, ist halt, dass der Einzige, der Schuld hat an dieser gesamten beschissenen Situation, halt er selbst ist. Ja, er hat keinen Druck bekommen, keinen negativen Druck von seinem Arbeitgeber Hamburger Sportverein oder einen negativen Druck von Leverkusen oder wem auch immer. Ja, der höchstwahrscheinlich Druck ausgeübt hat, war sein Berater. Aber das war natürlich kein negativer Druck, das war ein positiver Druck. So von wegen, ey Hakan, vor einem Jahr noch dritte Liga, jetzt kannst du vielleicht zu einer Mannschaft, die Champions League spielt und die im internationalen Interesse steht und so. Klar, und dann wird dir der Kopf verdreht. Ja, und dann, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass man das unterschätzen kann, aber anscheinend hat Hakan dann wirklich dann die Reaktion der Fans unterschätzt und er selber hat ja viel getwittert und gefacebookt und hat sich dann da ja auch zu geäußert, völlig ohne Not und hat dann auf einmal diesen Gegenwind mitbekommen und den spürt er natürlich jetzt ganz kräftig und er weiß selber, dass er vor 4 Wochen noch bei den HSV-Fans genauso geliebt worden ist wie ein Lasogga. Ja, also das war unser Held in der letzten Saison, der große Lichtblick in einer ansonsten sehr dunklen Spielzeit. Und diesen Bonus hat er sich jetzt, so mag er es zumindest fühlen, völlig, völlig verspielt. Und dass du damit nur ganz schwer umgehen kannst, dass du damit sehr viel Druck hast, das kann ich verstehen. Es ärgert mich halt nur, weil man sagt, ey, guck in den Spiegel, selbst schuld, scheiße. Und wer muss es wieder ausbaden? Du natürlich mit deiner Krankheit, ist klar, und mit dem Druck, den du spürst, aber auch dein Arbeitgeber, der HSV, der irgendwie da, ich würde sagen, echt mehr oder weniger für uns Außenstehende zumindest echt schuldlos ist, der ein Vierteljahr vorher einen Vierjahresvertrag unterzeichnet hat, zu deutlich besseren Konditionen. Und auf einmal wird man auch noch als Buhmann hingestellt, wenn man sagt, ja, wir geben den jetzt aber auch nicht frei. Ich meine, ja, das ist wirklich verrückt. Und deswegen, Fußballfans können gemein sein, das stimmt. Aber Fußballfans, das hat die Historie schon oft gezeigt, können auch wieder verzeihen. Und ich denke, wenn Hakan zum Hamburger Sportverein zurückkommt, dann wird er erstmal nicht so das einfachste Leben haben und keine Ahnung, wie ihn dann Mirko Slomka einsetzen wird und wie stabil er ist. Aber irgendwann wird er dann wieder mal auf dem Platz stehen und wenn er dann ganz gut spielt und seine Tore macht, dann wird auch wieder die Kurve schreien, seinen Namen. Genau wie wir es bei Van der Vaart zum Beispiel nach seinem Trikot hochhalten ja auch gemacht haben. Also ich denke, da ist noch lange nicht alles in den Brunnen gefallen, aber es ist momentan eine schwierige Situation und der Leidtragende ist halt der Verursacher selbst und das macht mich, sag ich mal, in meiner Privatrolle als Arbeitgeber halt so richtig wahnsinnig und wütend. Als HSV-Fan muss ich sagen, tut mir der Hakan da auch echt ein bisschen leid, weil er höchstwahrscheinlich völlig ja, verblendet durch ein, so macht es auf mich zumindest den Eindruck, aus einem völlig ja, schlechten Berater, weil er über einen völlig schlechten Berater verfügt. So zumindest muss man ja denken, wenn man das so mitbekommt. Und insofern, wow, mein Gott, was für eine Story. Ja, jetzt haben wir Kühne, jetzt haben wir Çalhanoğlu. Lasst uns noch schnell über Lasogga sprechen. Da soll ja angeblich in den nächsten Tagen Einigung herrschen. Ich meine, ist auch wieder schön. Ne? Auf der einen Seite sagt man zu Bayern 04 Leverkusen, also lasst mal die Finger davon Hakan, ja, und hört auf dieses Störfeuer, so von wegen Hakan und wir sind uns schon einig, ja. Und auf der anderen Seite, gestern gibt man bekannt, dass Lasogga ja gerne zum HSV wechseln möchte. Und damit setzt man dann wieder Hertha BSC Berlin auf die Brust. Also ihr merkt, ja, wer ist jetzt besser, wer ist schlechter? Es ist halt ein echt, wie es mein Gast Marc gestern schon gesagt hat, es ist halt echt ein fieses Business. Ja, ich kenne jetzt keine Vertragsdetails, so wie es irgendwie klingt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Lasogga ein HSVer wird für die nächsten Jahre. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das total doof finde, um Gottes Willen. Ich weiß um seine Qualität. Ja, das ist auch einer, der die Fans begeistern kann, der Tore schießt, der eine Torgefahr ausstrahlt und der auch so eine Leidenschaft auch auf den Platz bringt. Das ist alles gut. Aber ich glaube auch, dass er sehr verletzungsanfällig ist. Das hat er in seiner jungen Karriere schon in Berlin gezeigt, sonst hätten sie ihn auch nicht verliehen damals. Und ich glaube, dass er fußballerisch, gerade wenn wir uns jetzt die WM angucken in Brasilien, ja, welche Fußballer momentan da den Ton angeben, also Leute, die wirklich unkonventionell und auf vielen verschiedenen Positionen spielen, da glaube ich, ist Lasogga so ein bisschen limitierter. Das ist ein Fighter, ein Kämpfer, der läuft, der rackert, der macht, ja, und ist auch ein Knipser. Also insofern, ich habe es ja als erstes gesagt, als ich zum Thema Lasogga kam, ich bin ja nicht unfroh, wenn er kommt, ich würde es gut finden, wenn er kommt, aber ich kann überhaupt nicht verstehen, dass man jetzt sagt, boah, das ist jetzt die Weltsensation, wenn er kommt und jetzt wird alles viel besser. Das kann ich irgendwie nicht verstehen. Also ich habe da auch, ich empfange den auch mit einem freudigen Grinsen und Punkt. Also mehr nicht. Also eine richtige Euphorie kommt bei mir da nicht auf. Und ich habe das gestern in dem Podcast ja schon gesagt, auch ein Grund dafür ist natürlich, dass das Gehaltsgefüge dann beim HSV für die nächsten Verhandlungen, für die nächsten Jahre ziemlich erschüttert wird. Denn wenn der wirklich 3 Millionen Jahresgehalt bekommen sollte, meine Fresse, also ja, dann wird der HSV, ja, der so hoch verschuldet ist und der eigentlich ja runterkommen soll von seinem Gehaltsgefüge, der viele Millionen einspannen soll, dann weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Ja, denkt bitte nur damals an Barbares, ja, der ja 1 Million Jahresgage vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so gefordert hat und Auf die Frage eines Reporters, warum, hat er gesagt, ja, ich bin's nicht, also ich habe das jetzt kein O-Ton mehr, es ist nur noch sinngemäß, hat er ja in diesem Interview gesagt, also ich weiß, ich bin eigentlich diese Million, ist ein Fußballer nicht wert, aber wenn ein Van der Vaart sie bekommt, dann will ich sie auch bekommen, schließlich habe ich bisher mehr Tore geschossen als er. Ja, also so sinngemäß war das ja damals. Und ich glaube, dass so etwas dann auch immer wieder passiert, ja, wenn dann Spieler angeboten, dem HSV angeboten werden, dass die Spielerberater aber auch gleich mit gewissen Gehaltsforderungen kommen, weil sie ja wissen, der HSV kann das schon zahlen, der hat ja auch so einen Lasogga und einen René Adler im Tor und und. Und ich glaube, dass diese Stiebers dieser Welt, der ja jetzt neu zu uns gekommen sind, ich glaube, dass das der reifere und der vielleicht längere und dadurch auch ein bisschen mehr, ja, also das wäre der längere Weg und der. Aber auch der gesündere, glaube ich. Und klar, würdest du den HSV-Fans wieder abverlangen, wieder noch mehr Geduld zu haben. Aber wir haben die letzten Jahre schon Geduld gehabt. Und ich glaube, das, was wir jetzt sehen wollen, ist doch nicht unbedingt Euroleague und, sondern wir wollen sehen, dass da kompetente Menschen diesen Verein führen, vertrauensvoll zusammen mit einem Trainer und mit seinem Trainerteam. Und dass wir da Fußballer aufbauen, die nicht, wenn sie mal eine gute Saison gespielt haben, gleich wieder wechseln wollen, sondern die sagen, ey, ich will dazugehören, wenn der HSV jetzt mal wirklich wieder in bessere Gefilde kommt und vielleicht wieder erste Erfolge feiern kann. Aber das halt nicht in der Saison 14, 15, vielleicht auch nicht 15, 16, sondern dann in der Saison danach oder dann danach. Ja, und ich glaube, das wünschen wir uns doch alle. Und insofern Stars einkaufen, jetzt Millionengehälter zahlen, schwierig, finde ich. Und deswegen bleibt da bei mir immer noch so ein, ja, egal was da passiert, so ein Restzweifel. Und wenn jetzt der Deal mit Lasogga platzen sollte, was ich nicht glaube, dazu haben sich die Parteien schon zu sehr geäußert, aber falls der platzen sollte, bin ich jetzt auch nicht todtraurig. Ich würde es natürlich schade finden, weil guter Stürmer, klar, würde uns gut tun, aber mein Gott, das Transferfenster ist noch geöffnet bis 31. August. Dietmar Beiersdorfer ist ab 1.7. im Amt. Dann gucken wir mal, hat er jemanden unter sich als Sportchef oder wird er vielleicht als Vorstandsvorsitzender ebenfalls die Rolle des Sportchefs erstmal übernehmen. Auch das ist ja möglich. Ja, hatte ja Bernd Hoffmann damals als Vorstandsvorsitzender und gleichzeitig für den Bereich Marketing zuständig ja auch gemacht, dass er da eine zusätzliche Rolle eingenommen hat. Ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt sehen. Und ich finde es auch gut, dass sich Dietmar Beiersdorfer bis jetzt nicht geäußert hat. Und ich finde es gut, dass er da nochmal ja, nochmal die Füße ganz flach hält und ganz ruhig hält. Und lasst uns doch jetzt bitte mal die nächsten 14 Tage den HSV anfangen mit seinem Trainingslager und lasst ihn mal anfangen zu trainieren. Wir konzentrieren uns auf Deutschland und auf Holland und auf Brasilien und was weiß ich, wer da einen guten Fußball spielt drüben bei der WM. Und dann gucken wir mal, was ab dem 1.7. so beim HSV passiert. Und deswegen. Podcast ist deutlich länger geworden, als ich das gedacht habe. Werde ich aber den nächsten Podcast wirklich erst wieder ins Netz stellen, wenn wirklich ein Fakt geschaffen worden ist, sei es, dass Dietmar Beiersdorfer dann loslegt, ja, dann wäre es halt der 1.7. oder 2.7., wie auch immer, ja, wo ich mich dann melde, oder wenn irgendetwas davor schon wirklich in trockene Tücher gekommen ist, dann werde ich das natürlich auch kommentieren. Ansonsten versuche ich, so gut es geht, mehr nach Brasilien zu gucken als zur HSV-Arena und zu den Trainingsplätzen. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Ohr und ich wünsche uns noch eine tolle WM und lasst den Kopf nicht hängen und lasst euch nicht beim HSV lasst euch nicht wieder in dieses Hamsterrad bringen. Das bringt nichts. Ich sage euch, in ein, zwei Jahren, wenn wir zurückblicken auf diese Zeit, werden wir sagen, da wurde der Schnitt gemacht, da gab es dann noch ein bisschen raues Wasser, raue Wind, ja, eine raue See, ja, diese Übergangsphase war problematisch, aber dann, als die neue Saison losgegangen ist und als die neuen Personen die Führung übernommen haben, ab dann wurde es Schritt für Schritt das Wasser ruhiger und die Arbeit professioneller und ich glaube immer noch sehr fest daran, dass es genauso wird. Und deswegen lasst euch jetzt nicht verrückt machen durch die ganzen Blogs und durch die ganzen Medien. Keep cool. Tschüss aus Hamburg.